Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge unseres Podcasts Neues Lernen und dieses Mal wieder eine sozusagen Live-Aufzeichnung von einer Messe, nämlich der Zukunft Personal Europe in Köln, die vergangene Woche stattgefunden hat.
Ja, und wir haben uns ein Thema ausgesucht, das auch wunderbar zur Messe gepasst hat, natürlich zu einer Personalmesse, aber auch, ich meine, was macht man auf einer Messe? Wissen austauschen, Netzwerken?
Ja, also ich fand auch, das ist mir ehrlich gesagt erst aufgegangen, als wir auf dem Podium saßen, dass das wirklich auch gut zur Messe passt. Aber wir haben natürlich auch versucht, neue Kontakte zu knüpfen, haben einige bekannte Gesichter gesehen und das ist immer was echt Schönes, finde ich, auch wenn man über Jahre merkt, dass man noch einige kennt.
Ja, am Ende des Tages ist man natürlich ziemlich platt von den vielen, auch lauten Gesprächen, weil der Lärmpegel in den Hallen war ja schon relativ hoch und man musste sich teilweise halb anschreien. Auf der Bühne haben wir das natürlich versucht zu vermeiden. Aber ja, genau, um was geht es jetzt also genau? Wissensaustausch, das war ja auch schon zum Teil Thema unseres Titelthemas in unserer Printzeitschrift Neues Lernen, wo es vor allen Dingen um den Wissenstransfer ging und auch das Wissensmanagement und dass die Babyboomer-Generation ja langsam ausscheidet und man sich spätestens jetzt überlegen sollte, wie man das Wissen denn von denen weitergeben kann. Und wir haben uns da mal noch wissenschaftliche Unterstützung geholt, um das Thema auch evidenzbasiert anzugehen.
Genau, und zu Gast war Anne Burmeister. Sie ist Professorin an der Universität zu Köln am Lehrstuhl für Organizational Behavior. Und als Arbeits- und Organisationspsychologin hat sie uns auch verraten, liebt sie tatsächlich solche Zahlen und auch empirischen Belege für ihre Forschung. Und da hat sie uns mal in das Thema mitgenommen und uns erklärt, welche Vorteile denn der Wissensaustausch so mit sich bringt.
Es gibt zahlreiche Überblicksstudien, damit meine ich Meta-Analysen, die empirische Erkenntnis zusammenfassen und die zeigen, dass Wissensaustausch nicht nur gut fürs Geschäft ist, sondern auch für Mitarbeitende gut sein kann. Es gibt positive Effekte auf Produktivität und Leistung, Kreativität und Innovation und Wohlbefinden. Und gleichzeitig sieht man auch, dass negative Effekte, zum Beispiel Fluktuation, runtergehen in Unternehmen oder bei Mitarbeitenden, die mehr in Wissensaustauschnetzwerke, in Wissensaustauschprozesse integriert sind. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, aus individueller und organisationaler Logik diesen Prozess des Wissensaustauschs zu befördern, beziehungsweise diesen Prozess zumindest keine Steine in den Weg zu legen.
Das Schöne an diesen Live-Aufzeichnungen ist ja, dass wir eben mal nicht jemanden remote zugeschaltet haben, sondern persönlich vor Ort sprechen konnten. Und es war ein kleiner Heimvorteil für sie, weil sie ja in Köln auch lehrt an der Uni zu Köln. Und wir müssen noch hinzufügen, wir haben sie ja dieses Jahr schon einmal persönlich getroffen, weil sie bei unserer Auszeichnung war vom Personalmagazin die 40 führenden HR-Köpfe, wo sie als Wissenschaftlerin im HR-Bereich auch eine derer war. Und insofern würde ich jetzt sagen,
mehr müssen wir, glaube ich, nicht mehr verraten. Einfach ab ins Gespräch.
Gespräch.
Dann steigen wir einfach mal direkt ein. Ich meine, das Thema haben wir jetzt besprochen. Es geht um Wissensaustausch und um Vernetzung. Vielleicht kannst du uns mal in deine Welt abholen. Warum fasziniert dich dieses Thema so? Warum beschäftigst du dich auch wissenschaftlich damit?
Der Titel des Podcasts, der Aufnahme jetzt und unseres Panels ist ja auch Wissen ist Macht. Und eine meiner Kernaussagen oder wofür mein Herz schlägt, ist eigentlich, dass Wissen mit Sicherheit Macht ist, aber insbesondere Wissensaustausch Macht ist. Und da würde man denken, dass das ja eigentlich Teil des Jobs der Menschen ist und das automatisch natürlicherweise bei der Arbeit passiert. Aber wie bei so vielen Dingen ist das Phänomen, wenn Menschen miteinander zusammenarbeiten, deutlich komplexer. Aus psychologischer Sicht gibt es sehr viele Barrieren, die uns davon abhalten, Wissen einzufordern und gleichzeitig auch Wissen an andere weiterzugeben, also diese Zweiseitigkeit von Wissensaustausch zu ermöglichen. Und mich fasziniert es dann mit einem psychologischen Blick und sehr klarer Methodik, experimenteller Methodik herauszufinden, was funktioniert denn jetzt wirklich genau, damit es wissenschaftlich sauber ist, aber auch in Unternehmen praktisch angewendet werden kann.
Auf die Barrieren kommen wir noch zu sprechen. Wenn du jetzt sagst, praktische Anwendung in Unternehmen, dann sollten ja Unternehmen damit sicher ein Ziel verfolgen, weil sie wollen ja am Ende effizient sein, effektiv und Erfolg haben. Was sind denn die Ziele und der Mehrwert, den man erreichen kann, wenn alles funktioniert, wenn der Wissensaustausch läuft?
Das ist natürlich für Unternehmen die zentrale Frage. Warum sollten wir da rein investieren? Wissensaustausch ist eine Form des informellen sozialen Lernens, die on the job passieren könnte, wofür Menschen nicht unbedingt in den Seminarraum müssen. Das heißt, wofür ich nicht formelle Trainingsmaßnahmen als Unternehmen unbedingt brauche. Und es gibt zahlreiche Überblicksstudien, damit meine ich Meta-Analysen, die empirische Erkenntnis zusammenfassen und die zeigen, dass Wissensaustausch nicht nur gut fürs Geschäft ist, sondern auch für Mitarbeitende gut sein kann. Es gibt positive Effekte auf Produktivität und Leistung, Kreativität und Innovation und Wohlbefinden. Und gleichzeitig sieht man auch, dass negative Effekte, zum Beispiel Fluktuation, runtergehen in Unternehmen oder bei Mitarbeitenden, die mehr in Wissensaustauschnetzwerke, in Wissensaustauschprozesse integriert sind. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, aus individueller und organisationaler Logik diesen Prozess des Wissensaustauschs zu befördern, beziehungsweise diesen Prozess zumindest keine Steine in den Weg zu legen.
Und hast du den Eindruck aus deiner Perspektive, dass das schon ausgeschöpft wird in Unternehmen oder ist da noch viel Luft nach oben?
Da scheint mir viel Luft nach oben zu sein, insbesondere aus dieser Perspektive, dass gedacht wird, naja, wir sagen den Menschen, Wissen ist wichtig, Wissensaustausch ist wichtig und dann funktioniert das schon. Also die Annahme scheint oft zu sein, dem Wissensaustausch und Wissen eine Wichtigkeit beizumessen, reicht, um Verhalten zu ändern. Und quasi diesen Prozess des Austauschs zwischen mindestens zwei Personen, die Wissen geben und Wissen nehmen, wirklich zu fördern. Und das ist ganz klar, das reicht nicht. Also es ist der erste Schritt natürlich auf dem Weg zu erfolgreichem Wissensaustausch. Aber es muss mehr passieren, um die psychologischen Barrieren von Wissensaustausch zu überwinden.
Das war mein Stichwort. Du hast jetzt schon zweimal gesagt, es gibt Barrieren. Lass uns doch auf die einzelnen Barrieren mal genauer eingehen. Also jetzt ganz übergreifend die Frage, was sind denn so die größten Barrieren, an denen der Wissensaustausch in Unternehmen scheitert?
Ja, also wenn man quasi auf die individuellen Mitarbeitenden guckt, dann ist es natürlich ein Faktor, dass ich Zeit und Ressourcen investieren muss, um überhaupt mir Zeit im Tag freizuschaufeln, um Wissen weiterzugeben oder annehmen zu können. Das ist, glaube ich, einfach verständlich. Dann ist es aber so, dass wenn man unterscheidet in Wissen nehmen und Wissen geben, es unterschiedliche psychologische Barrieren gibt. Wenn ich Wissen aufnehmen will von jemandem, Wissen anfragen will, gibt es insbesondere Risiken für mein Ego und für meine Reputation. Weil ich davon ausgehen könnte, dass wenn ich bei jemandem anders Wissen anfrage, andere von mir denken, die ist weniger kompetent. Das heißt, man hat dann so ein Kopfkino, das abläuft. Gleichzeitig könnte es auch dazu führen, dass ich selber mich mehr in Zweifel ziehe, weil ich brauche ja dieses Wissen von jemandem. Vielleicht bin ich doch nicht so schlau, wie ich dachte. Das heißt, es ist so eine selbstzentrierte Abwertung, die da quasi passiert. Bei Wissensgebern, zusätzlich zu dieser Zeit und den Ressourcen, die man investieren muss, ist es so, dass viele Angst haben, einen Wettbewerbsvorteil zu verlieren, indem sie ihr wertvolles Wissen mit anderen teilen und sich somit überflüssig machen. Die Daten zeigen auch, dass Risiken auch damit zusammenhängen können, dass Menschen denken, dass ihr Wissen missbraucht wird. Also dass es entweder von dem Aufnehmenden als eigenes Wissen verkauft wird oder dass es falsch angewandt wird und so weiter und somit quasi negative Effekte hat.
Jetzt hast du vorhin gesagt, das sind die individuellen Barrieren. Gibt es denn dann auch organisationale Barrieren?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt, wenn man sich dem theoretisch nähert und auch quasi die Daten anschaut, ist es natürlich so, dass Organisationen, die Führungskräfte haben, die Wissensaustausch nicht vorleben, Teams haben, in denen Wissensaustausch weniger stattfindet, weil wir psychologisch wissen, dass es quasi soziale Rollenmodelle sind. Wenn es nicht vorgelebt wird, scheint es nicht so wichtig zu sein. Das heißt, wiederum investiere ich weniger Zeit. Das ist dann ein Prozess, der sich verstärkt. Gleichzeitig funktioniert es besser in Organisationen, die tatsächlich in ihren Prozessen und Praktiken, in ihren täglichen Routinen, würde ich sagen, es schaffen, Wissensaustauschmaßnahmen zu etablieren. Das heißt, nicht nur darüber reden, sondern tatsächlich machen. Zum Beispiel wöchentliche Wissensaustausch-Meeting etablieren, dass Wissensaustausch nicht so ein Appendix ist, der auch passieren kann in Meetings, sondern dass er klar positioniert ist als wichtiger Bestandteil unserer Kultur, um in Richtung lernender Organisationen zum Beispiel zu kommen.
Ich glaube, auf die einzelnen Maßnahmen wollen wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Mich würde noch interessieren, kann man diese Barrieren denn ein Stück weit vergleichen? Also welche Barrieren sind denn höher, die dessen, der sagt, ich habe Angst zu fragen, weil ich dann eben nicht als kompetent dastehe? Oder ist es die größere Hürde immer noch, dass wir eben nicht die Kulturen in Unternehmen haben und deswegen der Einzelne denkt, er muss auf sein Wissen sitzen bleiben, damit er nicht seinen Status verliert? Kann man das miteinander vergleichen, welche Barriere da die größte ist?
Glaube ich nicht. Also zumindest kenne ich keine Garten dazu, die das klar beantworten. Es ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel, also eine Interaktion, dass quasi die Person und die Situation, die das Ergebnis beeinflussen. Das heißt, in Organisationen, in denen Individuen geschult sind und motiviert, Wissen weiterzugeben und ein förderliches Umfeld vorfinden, da funktioniert es natürlich am besten und andersrum. Mhm.
Jetzt sind ja diese individuellen Barrieren ja aber eigentlich vor allen Dingen dann gegeben, wenn ich weiß, was ich wissen möchte oder wenn ich weiß, was ich eigentlich erfragen möchte. Wie ist es denn, wenn man versucht, insgesamt einfach den Wissensaustausch zu fördern, das interne Netzwerk zu fördern? Sind da auch nochmal andere Barrieren da, wenn man gar nicht so sagt, zu dem Thema müsst ihr euch mehr austauschen, sondern man will das insgesamt fördern? Unterscheiden sich da die Hindernisse oder ist das ähnlich?
Ähnliche Prozesse laufen dort ab. Ich glaube, was bei diesen zufälligen Begegnungen, würde ich sagen, oder wenn es nicht darum geht, eine konkrete Aufgabe zu lösen im Team, sondern vielleicht auch über Grenzen von Organisationseinheiten hinweg Wissen auszutauschen und offener zu sein für, was ich vielleicht noch gar nicht weiß, die blinden Flecken quasi zu adressieren. Auch da ist es sehr hilfreich, wenn man das nicht auf den Schultern der Mitarbeitenden lässt, sondern als Organisation strukturiert. Das heißt quasi das Informelle eigentlich formalisiert und zum Beispiel solche Formate findet wie ein Lunch-Roulette, wo quasi klar ist, Ziel ist auch Austausch von Wissen zwischen Mitarbeitenden, die sich bisher noch nicht kennen, um diese kleinen Momente zu ermöglichen, diese kleinen Aha-Momente, wo ich dann merke, ah, hier ist ein interessantes Thema, da haben wir eine Ähnlichkeit oder vielleicht auch eine Unterschiedlichkeit im Wissen, das kann ich aber bei mir nutzen und dann dort tiefer reinzugehen. Das ist aber schwierig, das bei den Mitarbeitenden zu lassen, weil im täglichen Geschäft das untergeht, sich dafür die Zeit freizuschaufeln. Das heißt, wiederum als Organisation das vorzustrukturieren und Formate und Praktiken zu haben, die diesen Austausch fördern, auch über Organisationseinheiten hinweg, wäre wahrscheinlich der entscheidende Weg.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, es ist durchaus wichtig für Unternehmen. Es gibt diverseste Effekte, positive Effekte, wenn man den Wissensaustausch fördert. Ich frage mich gerade, wie kann man das eigentlich genau messen, wenn man als Unternehmen nur versucht, insgesamt den Austausch zu fördern? Kann man dann ja ein Stück weit so die Zeit bemessen oder den Menschen im Austausch, im Netzwerken verbringen? Wie kann man das denn bemessen, dass da ein Austausch besteht? Wie macht man das?
Da würden Sie jetzt unterschiedliche Antworten, würdet ihr unterschiedliche Antworten kriegen, je nachdem, ob ihr Ökonomen oder Psychologinnen quasi fragt. Die Ökonomen würden sagen, ihr braucht quasi harte Outcome-Effekte, sowas wie Patente, Anzahl Einreichung von Ideen, organisationale Performance, Financial Performance, weil die Idee wäre, es wird mehr Wissen ausgetauscht und das schlägt sich dann nieder in objektiven Daten, die ich messen kann im Output der Organisation. Psychologen würden sagen, nee, wir können das auch messen durch Fragebogeninstrumente, durch Selbstauskunft oder durch Fremdauskunft, was dann quasi Führungskräfte wären, die das Wissenstransferverhalten ihrer Mitarbeitenden einschätzen oder eine Kollegin schätzt mein Wissenstransferverhalten ein. Wie viel mache ich davon? Wie hoch ist die Qualität von meinem Austausch? Da gibt es quasi unterschiedliche Herangehensweisen zwischen den
Dann könnte man auch so eine Nullmessung mal machen und zu schauen, ob sich dann was ergibt, wenn man Maßnahmen ergreift, sozusagen auf der Basis dann wahrscheinlich.
Genau, das wäre quasi die wissenschaftliche Herangehensweise, die wir wählen würden. Idealerweise Vergleiche über die Zeit, dass ich diesen Nullpunkt habe. Was ist denn quasi die Baseline und wie verändert sich dann das Verhalten über die Zeit? Idealerweise haben wir das auch noch in einem experimentellen Design, dass 50% der Mitarbeitenden unser Treatment bekommen und 50% nicht. Und dann können wir richtig sauber kausal identifizieren, ob denn diese Maßnahme einen Effekt hatte oder nicht.
Jetzt ist ja das Thema Wissensaustausch gerade auch so relevant, weil wir natürlich mit den Babyboomern und dieser Rentenwelle davon ausgehen, dass viel Wissen verloren geht, wenn wir jetzt nicht handeln. Ist denn dieses intergenerationale Wissensaustauschen ein sehr wichtiger Punkt oder der wichtigste im Moment? Oder was ist sozusagen das Hauptziel, wenn wir sagen an Unternehmen, ihr müsst jetzt anfangen, da Konzepte zu entwickeln?
Ja, am besten schon gestern Konzepte entwickelt und umgesetzt haben, weil der demografische Wandel ist im Prozess befindlich. Was das Schöne ist, beim Austausch zwischen Altersgruppen, beim Wissensaustausch zwischen Altersgruppen, ist, dass es da ganz viel Potenzial gibt, weil die Leute halt unterschiedliche Expertise-Hintergründe haben, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Ausbildung und Studium waren. Das heißt, da gibt es ganz viel Potenzial für unterschiedliches Wissen, was ich vereinen kann. Das heißt, das Potenzial ist riesig, nicht nur das Wissen von Älteren in der Unternehmung zu halten, sondern gleichzeitig auch Älteren zu ermöglichen, von Jüngeren zu lernen. Also quasi in beide Richtungen wäre idealerweise der Prozess. Und dazu habe ich mit meinem Team mehrere Studien durchgeführt und auch Interventionen in Organisationen umgesetzt, die zeigen, dass Trainingsmaßnahmen, wo ich Ältere und Jüngere gemeinsam trainiere, und die quasi erfahren lasse, welche Ähnlichkeiten sie eigentlich haben, aber auch welche Unterschiedlichkeiten. Auf der einen Seite persönlich, aber insbesondere auch im Wissen, dass das dazu führt, dass mehr wertvolles Wissen ausgetauscht wird und die Beziehungsqualität auch hochgeht. Was dann auch dazu führt, dass Ältere länger im Unternehmen bleiben und Jüngere auch eine positivere Arbeitserfahrung haben. Mhm.
Das haben wir schon an verschiedenen Punkten mal Gelingensfaktoren erwähnt. Du hast gesagt, wir brauchen die richtigen Formate. Eben, es braucht den Raum zum Beispiel für einen solchen Austausch zwischen verschiedenen Altersgruppen. Kannst du noch ein paar mehr von diesen Gelingensfaktoren benennen? Also was müssen Unternehmen tun, zumindest an externen Bedingungen für die Mitarbeiter, damit dieser Wissensaustausch auch gelingt? Also dass es weitergeht als das, was du vorher gesagt hast. Wir sagen, es ist wichtig.
Genau. Man könnte das strukturieren in drei Oberbereiche. Auf der einen Seite Fähigkeit der Mitarbeitenden fördern, auf der anderen Seite Motivation der Mitarbeitenden fördern und der dritte Punkt quasi tatsächlich Möglichkeiten und Raum zu schaffen. Über Möglichkeiten und Raum haben wir schon gesprochen. Das heißt, dass es Praktiken, konkrete Rituale, Maßnahmen, Meetingformate geben muss in Unternehmen, die den Raum schaffen für Wissensaustausch. Dann gibt meine Forschung, kann ich noch detaillierter darauf eingehen, welche Maßnahmen kann man umsetzen, um die Motivation zu fördern, diese psychologischen Barrieren zu überwinden. Und dann wäre noch ein anderer Blick auch darauf zu sagen, wir tun so, als ob Wissensaustausch so einfach ist, aber es ist ja ein interaktiver, kommunikativer Prozess zwischen mindestens zwei Menschen. Und das muss auch gelernt sein. Das heißt, die richtigen Fragen zu stellen und auch tiefer bohren zu können und auch sich eingestehen zu können, wenn man Lücken hat und so weiter. Wie geht man damit um? Da kann man auch ansetzen als Unternehmung.
Das heißt, wir bräuchten dann auch wieder Weiterbildungsmöglichkeiten in diese Richtung, damit Mitarbeitende die Fähigkeiten haben. Oder wie kommen sie zu diesen Fähigkeiten?
Ja, genau. Training quasi wäre eine Möglichkeit, also formales Training. Auch da kann man natürlich in den Wissensaustausch gehen und Leute identifizieren, die das besonders gut können, die besonders effektive Wissensgeber sind oder besonders offene Wissensaufnehmer, die identifizieren und dann in einer Art Peer-Coaching das auch quasi den anderen verfügbar zu machen. Also es gibt natürlich immer den formellen oder den informellen Weg, den man da gehen kann.
Das heißt, wir müssen nicht jeden dazu zwingen zu netzwerken, sondern man kann sich schon sozusagen den Sender und den Empfänger ein Stück weit suchen und die zusammenbringen.
Ja, auf jeden Fall. Man kann natürlich auch wahrscheinlich heutzutage mit der Nutzung von KI und Expertiseprofilen Leute sehr genau auch zusammen matchen, die bestimmte Expertiseprofile haben und sich das quasi zuwählen lassen. Das ist natürlich auch ein Weg, der sicherlich hilfreich sein kann, auch in Zukunft, um bestimmte konkrete Probleme wahrscheinlich zu lösen. Ich glaube, es sollte aber auch immer noch diese Offenheit geben, dass man nicht alles überoptimieren muss, sondern auch der Zufälligkeit manchmal Raum geben sollte, dass sich zwei Menschen treffen, die noch nicht voneinander wissen, dass sie füreinander wertvoll sein könnten.
Ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, wie formal muss das eigentlich immer alles sein oder wie stark muss das auch insgesamt in den Wissensmanagement-Prozess eingebunden sein oder kann man da einfach ein Netzwerk-Austauschformat aufmachen, wo das eher informell läuft? Also was ist da effektiver?
Ja, wahrscheinlich ist wieder die Kombination von beiden ein sinnvoller Weg. Einmal aufgrund der Signalwirkung, die es hat, ne? Wenn Wissensaustausch formell angehängt ist, erhöht es nochmal die Sichtbarkeit und die Werthaftigkeit für die Mitarbeitenden. Meine Forschung guckt tatsächlich eher aus einer Behavioral Science psychologischen Brille auf das Verhalten von Individuen in Unternehmen. Das heißt, ich bin daran interessiert, wie kann ich mit den Maßnahmen, die wir umsetzen, Netzwerken, Wissen suchen, Wissen weitergeben und so weiter erhöhen von den individuellen Mitarbeitenden.
Jetzt haben wir eine Rubrik in unserem Podcast, die heißt ganz konkret.
Ganz ganz konkret.
Wo wir nochmal versuchen würden, das noch stärker zuzuspitzen und dass eben auch unsere ZuhörerInnen heute mit einem so einen ganz konkreten Tipp nach Hause gehen können, wenn man eben sagt, ich möchte jetzt gerne den Wissensaustausch im Unternehmen fördern. Ich bin Personalentwicklerin, kann also da Maßnahmen aus HR heraus ergreifen. Was wäre denn dann so der erste Schritt oder vielleicht der zweite? Der erste wäre vielleicht zu sagen, wir möchten den Wissensaustausch fördern. Und was wäre dann der zweite Schritt, so eine konkrete Maßnahme, wo ich morgen sagen kann, das probiere ich jetzt mal aus?
Eine ganz konkrete Maßnahme von einer aktuellen Studie ist, die psychologische Barriere von Wissen suchen zu erhöhen. Es geht quasi raus an alle, die heute hier sind und auch Wissen aufnehmen wollen, netzwerken wollen und es eigentlich hassen und diese Barriere spüren, auf andere zuzugehen. Da haben wir eine Studie gemacht, wo wir gezeigt haben, dass wenn man das Mindset, was man hat zur Wissenssuche, verändert von, das ist gut für mich, für die Person, die das Wissen sucht, zu einem prosozialen Framing. Es ist gut für die Person, von der ich das Wissen anfrage, weil diese Person sich als Experte wertgeschätzt fühlt, weil die auch was lernt, ihr Netzwerk erweitert und so weiter. Dass so ein kleiner Mindset-Shift dazu führen kann, dass wer 30% mehr Wissen angefragt wird und 30% mehr Genetzwerk wirkt.
In 30 oder 13? Ich habe es eben 30. 30?
Ja. Dann haben wir gemessen über 12 Wochen. Das heißt, das wäre eine ganz kleine Maßnahme, die man integrieren könnte in Trainings, in Kommunikation, in interne Kommunikation, in Führungskräfteentwicklung, anders über das Wissen suchen nachzudenken. Nicht, ich mache das nur, weil es gut ist für mich und für meine eigene Karriere, sondern ich mache das, weil es auch gut ist für die Person, mit der ich interagiere, also die auch im Kopf zu haben.
Das heißt, das ist, hast du eben gesagt, hängt stark vom Mindset dann ab. Hängt das eigentlich auch stark von Persönlichkeitsmerkmalen ab, dass jemand einfach nicht so der Netzwerker ist?
Ja, absolut. Da gibt es viel Forschung zu im Zusammenhang mit den Big Five, dass quasi Leute, die extravertierter sind, offener sind, weniger neurotisch, mehr netzwerken. Aber das Gute ist ja, dass so ein Persönlichkeitsprofil nur eine Grundaussage darüber trifft, wie ich im Mittel agiere. Das heißt, ich habe da noch relativ viel Einfluss darauf und kann an meinen Verhaltensweisen relativ viel ändern, auch wenn ich grundsätzlich eine Person bin, die eher introvertiert ist und nicht so diesen Kontakt nach außen sucht.
Also tatsächlich, wenn jemand Netzwerken hasst, den kann man trotzdem noch ein bisschen anschubsen.
Absolut, ja.
Und wie schaffen wir das? Also das ist jetzt, glaube ich, auch ein Thema, was nochmal über all dem steht. Also Veränderungsbereitschaft, Verhaltensänderung. Wie könnte man das jetzt zum Beispiel schaffen, wenn wir genau bei diesem Punkt bleiben, dass jemand versteht, sich Wissen einzuholen ist keine Schwäche. Es hilft sogar der Person, die mir das Wissen gibt. Das kann ich natürlich erklären, das ist das eine, aber das heißt ja noch nicht, dass das wirklich ankommt. Also was würdest du da empfehlen? Wie kann man sowas, so ein Mindshift erreichen?
Verhaltenspsychologisch wissen wir, dass es am meisten hilft, sich kleine Ziele zu setzen, das ganz klein runterzubrechen und es ganz konkret zu machen. Das heißt, mit diesem prosozialen Framing vielleicht, das ist gut für die andere Person, von der ich das Wissen suche, setze ich mir für morgen auf der Konferenz das Ziel, dass ich bis 14 Uhr mit 3 Leuten, die ich bis jetzt noch nicht kenne, gesprochen haben will. Oder ich möchte die Vortragende danach ansprechen, mich vorstellen und sagen, was meine Rolle ist. Also so konkret wie möglich und dann diese Erfahrungen der Selbstwirksamkeit führen dazu, dass ich dann, dass das so eine self-fulfilling prophecy wird, dass ich dann in Zukunft mehr Verhalten davon zeigen kann, weil ich gemerkt habe, so viel Angst muss man davor gar nicht haben, es funktioniert.
Mhm. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit davon gesprochen, dass sich 2 Menschen austauschen. Jetzt gibt es eine neue Komponente, die, glaube ich, auch hier die ganze Messe prägt. Das ist künstliche Intelligenz. Da würden wir jetzt gegen Ende, ich muss kurz spickeln, das reicht noch, noch einen kleinen Blick drauf werfen, inwiefern denn vielleicht auch künstliche Intelligenz diesen Wissensaustausch verändert. Ich behalte es mal so neutral. Und zwar aus 2 Perspektiven. Zum einen, ob es helfen kann, das Matching von 2 Menschen zu beschleunigen oder auch sehr spezifischer zu gestalten und inwiefern das vielleicht unsere Haltung gegenüber Informationssuche verändert. Denn ich kann mir eigentlich jederzeit selber die Information holen und muss jetzt nicht meine Kollegin Christina fragen, wie das nochmal in diesem InDesign-Dokument geht. Also fangen wir vielleicht da mal an. Was glaubst du, inwiefern ändert künstliche Intelligenz unsere Haltung zu Informationsaustausch?
Ja, ich glaube, es verändert ganz viel und man kann gleichzeitig ganz entspannt sein, weil es schon immer quasi technologische Veränderungen gab und Menschen sind schon immer Menschen gegeben, haben psychologisch bestimmte Verhaltensweisen und Tendenzen, die uns auszeichnen. Was gerade spannend ist, ist, glaube ich, dass KI ganz viel helfen kann und wir mit Sicherheit in Richtung von hybriden Modellen in Zukunft uns finden werden, was ja auch super ist, dass ich, bevor ich Wissen anfrage, bevor ich jemandem mein Wissen erkläre, die KI in einer Art eines Coaches, eines Mentors nutze, um mich aufzuschlauen über die Basisfakten, damit ich keine dummen Fragen mehr stellen muss, sondern dann mit der Person, mit der ich mich austausche, in die Tiefe gehen kann. Mhm. Was ja super ist, was das Ganze ja auf ein neues Level quasi heben kann. Gleichzeitig zeigt die Forschung aber zumindest gerade noch, dass Menschen scheinbar lieber von Menschen lernen. Das heißt, es gibt Studien, die zeigen, dass wenn quasi offengelegt wird, transparent gelegt wird, dass eine bestimmte Information von KI generiert wurde, wird die als weniger vertrauenswürdig wahrgenommen. Eine Person, die KI nutzt, um Aufgaben zu bewältigen, wird als weniger vertrauenswürdig wahrgenommen. Das heißt, im Moment gibt es scheinbar noch sehr viel Skepsis. Wir müssen schauen, wie das aussieht in ein paar Jahren, in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren. Aber derzeit scheint es noch zu sein, dass Menschen von Menschen gerne lernen, weil es ja um den Wissensaustausch geht, aber Wissensaustausch auch immer Beziehungsarbeit ist. Und an meiner Beziehung mit der KI muss ich nicht arbeiten, aber an meiner Beziehung mit Kolleginnen und Führungskräften schon.
Das ist, finde ich, eine sehr schöne Botschaft. Dann vielleicht noch auf die zweite Dimension. Kann denn KI helfen, die richtigen Menschen im Unternehmen miteinander zu vernetzen? Also es gibt ja auch Unmengen an Matching-Tools. Dann logge ich mich ein und sage, ich brauche jetzt jemand, der mir irgendwie gutes Prompting für ein Newsletter erklären kann. Und dann wird mir genau jemand ausgespuckt. Glaubst du, das kann das positiv verändern oder auch in die andere Richtung?
Ja, ich glaube, dass da ganz viele Chancen liegen. Ein paar von meinen Kollegen entwickeln Machine Learning Algorithmen und so weiter, um das quasi zu optimieren. Ich bin da keine Expertin, aber ich weiß, dass das gut funktioniert, um enge Fragestellungen zu beantworten. Wenn ich schon weiß, was die Frage ist, kann ich die Antwort darauf schneller finden mit KI. Wenn ich aber noch gar nicht weiß, was die Frage ist, hilft mir die KI nur bedingt. Und dafür, glaube ich, braucht es diese spontaneren, informelleren Austausche, die von der Organisation quasi befördert werden müssen.
Wir haben bei unserem Live-Podcast immer so eine kleine Herausforderung. Im Podcast-Studio steht nämlich eine große Uhr und ich bin immer uhrfrei, deswegen muss ich immer...
Wir müssen jetzt leider unseren Wissensaustausch beenden.
Okay. Dann hätten wir nämlich noch eine letzte Herausforderung für dich. Das ist immer im Podcast, dass wir eine Abschlussfrage stellen, wo du im Prinzip das ganze Thema nochmal in nur 2 Sätzen einfangen musst. Deswegen würde ich das noch schnell zum Abschluss reinnehmen. Netzwerken und Wissensaustausch für Unternehmen essentiell. Wie schaffen wir es denn jetzt wirklich, solche Netzwerkarbeit im Unternehmen nachhaltig zu implementieren in 2 Sätzen?
Organisationen müssen den Raum schaffen für Wissensaustausch durch konkrete Maßnahmen und Individuen müssen motiviert werden, tatsächlich sich in diesen Austausch zu trauen.
Super, das sind wirklich mal 2 Sätze auf den Punkt. Insofern vielen Dank, liebe Anne, für die Einblicke.
Also das Statement, Menschen lernen immer noch gerne von Menschen, das wir jetzt auch wissenschaftlich untermauern können, das ist für mich eine der besten Botschaften des Tages.
Das war mir wieder klar, dass dir das gefällt.
Ja, einfach, also das hat überhaupt nichts mit Kritik gegenüber der Technik zu tun, aber ich finde, in unserer Welt, die doch schon sehr techniküberflutet jetzt ist, was ja auch zum Teil wirklich sinnvoll ist und uns voranbringt, ist es immer noch schön zu wissen, dass die menschliche Begegnung und auch der menschliche Wissensaustausch noch Mehrwert hat für die Menschen. Das finde ich toll.
Ja, künstliche Intelligenz war natürlich auch Thema auf der Zukunft Personal Europe wieder. Und gleichzeitig fand ich es auch schön, dass eine zentrale Botschaft ja auch von Anne war, zu sagen, calm down. Oder man muss dieses Schreckgespenst nicht immer an die Wand malen. Und es ist auch eigentlich nicht die Diskussion, wer wird hier durch was ersetzt, sondern was ermöglicht uns die künstliche Intelligenz alles. Und wie man die dann eben auch beim Wissensaustausch einsetzen kann, hat sie ja dann auch gleich mit aufgezeigt. Also insofern.
Keine Angst vor KI. Ja, und sie hat ja auch noch gezeigt, dass es noch genug andere Barrieren gibt, die wir erstmal abbauen müssen. Das fand ich tatsächlich auch spannend, dass es die überhaupt noch gibt. Solche Vorstellungen wie, wenn ich nach Wissen frage, dann zeige ich mich vielleicht als nicht so kompetent oder wenn ich Wissen teile, muss ich Angst haben, dass ich Status verliere und jemand anderes als das eigene Wissen darstellt. Also ich glaube, da haben wir noch viel zu tun, auch was zwischen den Generationen passiert.
Hast du eigentlich in deiner Referendariatszeit in der Schule den SchülerInnen auch immer gesagt, es gibt keine dummen Fragen?
Aber natürlich. Das ist natürlich so eine Standardfloskel, aber es ist mega wichtig. Also es gibt wirklich sehr stille Schüler, die sich nicht trauen, dann einfach eine Frage zu stellen, weil sie denken, das gibt dann gleich ein Minus in der mündlichen Note. Und es ist eigentlich das Gegenteil. Wenn ich das Gefühl habe, jemand denkt mit und stellt eine Frage, zeigt es ja auch, dass die SchülerInnen jeweils an dem Punkt sind und mitarbeiten, aber halt was nicht verstehen und es ist einfach nur menschlich.
Ich denke, da liegt eine Checkout-Frage auf der Hand.
Checkout.
Die dann nämlich dieses Mal lautet, wann hast du dich denn zuletzt getraut und Wissen erfragt?
Ja, also das ist noch gar nicht so lange her. letzten Freitag, weil ich habe da so eine kleine Barriere im Kopf. Ich kann mir einfach nie merken, wann ich bei uns im Heft oder auch sonst irgendwo Professor, Doktor schreiben soll. Ich weiß nicht, warum ich mir das einfach nicht merken kann. Ich habe es auch wieder falsch gemacht, das gebe ich ganz offen zu. Aber jetzt habe ich eine wahnsinnig gute Erklärung bekommen und jetzt kann ich es mir merken, wirklich. Das war richtig erhellend. Ich habe es verstanden jetzt.
Das finde ich jetzt sehr interessant, weil ich habe die Situation nämlich ganz anders wahrgenommen. Wir können ja mal kurz aufklären. Ja. Ich habe die dann nochmal zusammengefasst, wann wir was benutzen. Ja. Ich hatte aber gar nicht den Eindruck, dass du mich gefragt hast. Ich habe dir von mir aus und mein Wissen geteilt, ob du es jetzt wissen wolltest oder nicht.
Das stimmt. Also ist es nicht richtig Wissen erfragt. Da muss ich noch mal kurz nachdenken.
Aber ich habe implizit angenommen, dass dich das schon interessieren würde und deswegen habe ich es dir dann noch mal zusammengefasst. Ja.
Also du hast auf jeden Fall Wissen ausgetauscht. Und nicht gefürchtet, dass du dadurch deinen Status verlieren könntest. Obwohl ich es jetzt immer richtig machen werde. Ich habe es.
Ja, sehr gut.
Und wann hast du denn zum letzten Mal nachgefragt?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir kam es direkt in den Sinn, dass ich wirklich ChatGPT oder eigentlich HGGPT haben wir ja hier im Unternehmen in der Anwendung neulich mal gefragt habe, weil ich einfach dachte, das geht jetzt am schnellsten, weil ich wissen wollte, was nämlich die KI selbst so alles tun kann, um solche grammatikalischen Fragen bei uns auch schnell zu klären. Und dann habe ich sie gefragt, was gibt's denn alles für KI-Tools eigentlich, die das auch nochmal erleichtern können? Insofern zählt es jetzt nicht so richtig,
weil
ich jetzt diesen Umweg gegangen bin, habe keinen Menschen gefragt. Aber ich dachte in dem Moment, es war Freitagnachmittag, bevor ich jetzt in der Redaktion rumtelefoniere, welche Tools die anderen so benutzen, frage ich einfach kurz HGGPT.
Also sind wir mal ehrlich, wir haben beide die Frage nicht besonders gut beantwortet. Nein. Aber vielleicht ist auch einfach okay für einen Montag, Schulstart. Ich glaube, es geht in Ordnung.
Geht in Ordnung, ja. Finde ich auch.
Und trotzdem ja ein Beispiel, wie man eben an Wissen kommen kann und was ja auch die Anne meinte, KI kann ja helfen, um sich eine Erstinformation zu holen. Mit dem, was du jetzt weißt, könntest du zum Beispiel zu irgendeinem Experten, einer Expertin bei uns in der Runde gehen und nochmal nachfragen, was die davon halten, ob sie noch weitere Ideen haben. Insofern.
Und ich bin auch durchaus bereit, dieses Wissen, das ich da bekommen habe, nochmal
zu teilen.
Insofern.
Dann werde ich es erfragen. Okay. Und wenn ihr auch noch auf der Suche seid nach weiterem Wissen im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung und Lernen überhaupt, dann schaut doch bei unseren Kanälen vorbei, einmal auf bei der App oder online unter neues-lernen.org auf LinkedIn oder natürlich in unsere Magazinausgabe. Und da ein kleiner Hinweis, wir schicken hoffentlich heute dann eben die aktuelle Ausgabe noch in den Druck und sind schon gespannt, was das Thema bei euch an Diskussion auslöst.
Genau, es gibt ja immer noch, um hier den Bogen zur Folge mit Simon Dücker zu schlagen, viel Wissen, von dem wir nicht wissen, dass wir es nicht wissen.
Genau, stimmt, richtig.
Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.